Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ganz klassisch, Kind wird eingepackt in den Wagen, fährt man nachts um zwei, fährt der Papa ins Krankenhaus, Fenster schön offen, ne? Im Winter ist auch schön kalt, Fenster offen, weil das Kind kriegt ja ein bisschen schlecht Luft, kommen im Krankenhaus an, alles weg. Warum? Die Therapie war nämlich schon die kalte Luft.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. In der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir wieder eure Fragen heute beantworten. Und vielen, vielen Dank dafür, für wieder unzählige Fragen. Wir haben die geclustert ein bisschen und werden nachher, ich zähle schnell, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fragen einmal für euch hier in den Ring werfen, die Vitor gleich beantworten wird. Aber vorher haben wir noch gesagt in der letzten Folge, wo wir übers Töpfchen üben, wie wir gelernt haben, nicht Training, üben, gesprochen haben, dass wir das Thema Verstopfung dort nicht mehr ansprechen wollten, weil es dann doch vom zeitlichen Rahmen zu kurz gewesen ist. Daher, Vitor, erstmal schön, dass du wieder da bist und hier direkt die erste Frage für dich, Verstopfung. Klär uns auf, warum es für dich so ein Herzensthema ist, darüber zu sprechen.
Genau, die Verstopfung, weil die Verstopfung ein sehr häufiges Thema ist in der Praxis. Ne? Wir haben über das Töpfchen-Training üben geredet und gerade in dem Zusammenhang kommt es ganz häufig dazu, dass die Kinder die Stuhlfrequenz, wie oft die auf Toilette gehen, dann sich ändert und dann Kinder, die vorher nie ein Problem haben, dann plötzlich dann an Verstopfung leiden und das macht dann manchmal auch das Windel weglassen viel schwieriger. Also dieser ganze Prozess ist echt dramatisch und häufig ist das ja auch was sehr Schmerzhaftes für die Kinder, für die ganzen Eltern ist das einfach ein Thema, weil einfach wie die Kinder weinen, das tut weh und die wissen gar nicht richtig, wie sie da rauskommen und deswegen ist das für mich da immer ein Thema, was ich unbedingt ansprechen möchte und den Leuten gerne nahe bringen möchte.
Aus deiner Praxiserfahrung heraus, hast du ja gerade schon gesagt, stehen oft Eltern fraglich vor dir und sagen, was kann ich denn jetzt machen? Welche Tipps gibst du mit auf den Weg? Was kann ich machen aus meiner Vaterperspektive? Kind hat Verstopfung, ich mache dann was?
Genau, also wichtig ist erstmal zu wissen, wie alt ist das Kind? Mhm. Ne, ganz toll, es gibt so zwei Cluster, sage ich mal. Es gibt einmal so die Säuglingsmütter oder Väter, die dann kommen und sagen, ich glaube, mein Baby hat Verstopfung. Gerade Mütter, also in den ersten 4 bis 6 Wochen, wo die Baby, also Neugeborene, die haben ja sehr häufig noch Stuhlgang, 4 bis 6 Mal am Tag. Kann auch häufiger sein, sollte nicht weniger sein, einfach weil daran sieht man, das Kind trinkt gut und hat genug Flüssigkeit. Später, wenn die Kinder dann Säuglinge sind, 3, 4, 5 Monate, und sie sind wirklich voll gestillt, können sie alle 10 Tage einmal Stuhlgang haben. Mhm. Und das ist vollkommen normal. Ne? Für uns so Otto-Normalverbraucher, wenn wir denken, ey, ich gehe einmal in 10 Tagen kacken auf gut Deutsch, dann habe ich echt ein Problem. Aber für so ein Säugling, was voll gestillt wird, kann das, wenn das vorher eher so seltener auf Toilette war, vollkommen normal sein, auch vollkommen schmerzlos. Weil ich sage den Eltern immer wichtig, was kommt denn hinten raus? Wenn ich da so ein 4, 5 Monate Alten habe und der hat richtig harten Stuhlgang, was da hinten rauskommt oder richtige Knödel, so richtige Knödelchen, dann tut das weh. Aber eigentlich in 99,5% der Fälle sind das eigentlich ist es ja dünn, das ist ja Muttermilchstrudel, der ist ja flüssig und dann, wenn die Kinder dann drücken und so ein bisschen weinen beim Kacker machen, geht's gar nicht darum, das tut nicht weh, sondern sie müssen halt erstmal lernen, wie mache ich Stuhlgang, ne? Da unten muss ich locker lassen, oben muss ich drücken, also das ist schon kompliziert und dann ist das eher ein, das ist dann gar kein Problem, sondern das ist dann eher so, dass man den Eltern sagt, ey, ist alles vollkommen normal, wenn das Kind vorher das auch so in dem nach 6-7 Tagen erst Stuhlgang hat, ist das auch okay, wenn das Kind keine starken Schmerzen hat und es hat ganz normal weichen Stuhlgang hinten, dann relaxed, dann ist das okay. Man interpretiert halt dann viel, ne? Ja. Oh, das Kind weint, hat bestimmt Bauchweh. Oh, es hat jetzt 5 Tage keinen Stuhlgang gehabt. Naja, aber was hinten rauskam, ist so weich, das kann nicht wehtun. Da erstmal entmystifizieren, sagen, hey, alles in Ordnung und erstmal beobachten. Bei den älteren Kindern, ne, hatten wir ja geredet, Töpfchen üben, wenn die Windel so langsam abgehen soll, weggehen soll, dann ist ganz häufig ein Problem, ne? Kaka, Pipi klappt schon super ins Töpfchen, aber Kaka geht nur in die Windel. Das ist ja so ein Riesenthema. Und da muss man dann aufpassen, dass der Stuhlgang wirklich weich sein sollte, ne? Dadurch, dass ja die haben dann Angst, Kaka zu machen oder wollen nicht auf dem Töpfchen, dann halten die ein. Durch das Einhalten wird der Stuhlgang automatisch härter und wenn sie dann mal Kacker machen, dann tut's halt weh, ne? Dann haben die manchmal da einen riesen harten Knödel, der rauskommt, das tut richtig weh den Kindern und das merken die sich, ne? Die merken sich, Kacker machen tut weh und das ist der Anfang des Teufelkreislaufs, weil für die ist dann immer die Assoziation hinten, wenn ich Kacker mache, das tut weh und deswegen, sobald die merken, oh, so langsam könnte ich jetzt mal auf Toilette, egal welchen Alters, dann ziehen die ein, weil die sagen, oh nee, das tut so weh, da habe ich keinen Bock drauf. Durch das Reinziehen wird's härter und dann, wenn's rauskommt, wieder Schmerzen. Und aus diesem Kreislauf muss man erstmal raus, ne? Mhm. Also natürlich sollte man abklären, ist es irgendwas Körperliches, also hat ihr, ne, beim Arzt erstmal abklären, aber wenn da irgendwie jetzt dieses Klassische ist, dass das Kind vorher Normalstuhlgang hatte, jetzt ist die Windel weg und jetzt kommt plötzlich diese Stuhlfrequenz her, dann kann man, dann kriegt man ganz häufig vom Kinderarzt oder von der Kinderärztin Stuhlweichmacher aufgeschrieben und da schrecken ganz viele Eltern zurück. Also der größte Fehler, den die meisten, also Therapieversage gibt's eigentlich nicht, sondern liegt immer daran, dass die Eltern zu zögerlich, zu ängstlich sind und dann selbstständig die Therapie abbrechen und das führt dann eher zu den Problemen, ne? Weil wenn man so Stuhlweichmacher hört, dann denkt man immer, oh Gott, das ist so ein Abführmittel, da gewöhnt sich das Kind dran und so, aber das ist genau das Gegenteil, ne? Es ist kein Abführmittel, das ist Makrogol, das gibt's in verschiedenen Marken, aber das ist einfach nur ein Weichmacher, das heißt, es bindet Wasser und das ist inert. Das bedeutet, wenn ich es oben reinschlucke, kommt es genauso unten raus. Also der Körper kann damit gar nichts anfangen. Es ist wie ein Schwamm, den man einfach mit isst, ne? Und der bindet einfach Wasser. Und alles, was ich dann esse, macht einfach nur, dass der Stuhlgang ein bisschen weicher, flockiger ist. Und wenn man das regelmäßig gibt, und regelmäßig bedeutet dann wirklich jeden Tag über mehrere Wochen, nach ärztlicher Rücksprache natürlich. Klar, ne? Klar. Also wenn man das dann über mehrere Wochen gibt, dann passiert etwas, nämlich das Kind hat regelmäßig Stuhlgang ohne Schmerzen. Und das Kind muss lernen, ich habe Stuhlgang, es tut nicht weh, ich habe Stuhlgang, es tut nicht weh. Wenn diese Verkopplung, diese Kopplung zwischen Kacker machen und Schmerz, wenn das sich gelöst hat, wenn das Kind verstanden hat und auch spürt, Kacker machen ist nicht, tut nicht weh, dann wird das ganz häufig, wenn dann man ein bisschen an der Ernährung vielleicht schraubt, ne, ein bisschen mehr Ballaststoffe oder so daran arbeitet, dann ist meistens so, dass man nach mehreren Wochen oder Monaten das dann absetzen kann, langsam reduzieren kann und dann ist das gar kein Problem mehr, weil dieser Mechanismus, oh, ich muss Kacker zurückhalten, das fehlt. Mhm. Und dadurch ist schon mal ein riesen, sage ich mal, Prozentteil der Kinder, die dadurch ja verstopfen, ist dann schon mal weg. Und deswegen sage ich immer, wenn man sowas anfängt, durchgehend geben und vor allem nicht dann, oh, ich habe jetzt Verstopfung, jetzt gebe ich es, weil es ist ja kein Abführmittel. Ne? Genau. Viele geben es dann so Jojo-mäßig. Ne? Oh, jetzt ist es hart, jetzt gebe ich es mal, jetzt ist es weich, jetzt höre ich auf. Und dadurch fängt das Jojo an zu schwingen und dann bringt es gar nichts, weil das Kind kommt ja wieder in die Phase, es tut weh, aua, und dann gibt man es wieder und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das Kind versteht, es tut nicht weh und deswegen durchgehend geben, immer mit Rücksprache mit dem Kinderarzt, dass man dann sagt, ey, es läuft super, dass man es dann langsam reduzieren kann. Und es gibt auch Kinder, die das Jahre manchmal nehmen müssen, Ewigkeiten, weil einfach die Ernährung noch nicht so ballaststoffreiche ist, ne, es gibt Zweijährige, die essen nicht gern Gemüse und sonst was, dann muss man halt, dann ist das geringere Übel, sage ich mal, das zu nehmen, ne, dass man sagt, dann gebe ich das halt, damit das Kind keine Schmerzen hat und Normalstuhlgang hat, bevor ich mir dann ganz viele andere Sachen einkaufe. Aber wie gesagt, muss man abklären auch, ne, beim Kinderarzt vorher.
Verstanden. Auch gut, dass du das nochmal so ausführlich erklärt hast, weil es ist kein Medikament. Das halten wir einmal fest in dieser Form, weil du sagtest ja gerade, es läuft einmal so durch. Ne? Es ist
ja, es ist schon Medikament. Es gilt auch als Medikament, aber es ist natürlich, es ist nicht so, es ist kein Laxans. Also es ist also im Sinne von kein Abführmittel. Ne? Ja, es ist nicht so, weil Abführmittel sind eine Katastrophe und sollte man nicht nehmen, weil der Darm kann dadurch ganz schnell sich dran gewöhnen und irgendwann, ne, das kennt jeder, hat irgendwie eine Oma oder eine Tante, eine Großtante, die irgendwie nur noch damit auf Toilette gehen kann und so. Man kann auch große, große Probleme mit dem Darm bekommen, wenn man so diese Abführmittel gibt, weil der Darm sich daran gewöhnt. Bei diesen Weichmachern ist es eher so, nicht eher, sondern es ist so, dass es einen positiven Memory-Effekt gibt. Das bedeutet, dass die Kinder, der Darm sich so merkt, ach so muss der Darm sein, ach so muss der Stuhlgang sein und dann automatisch sich so ein bisschen auch hinreguliert, sodass, wenn man es dann langsam absetzt, dass es dann auch so ein bisschen dabei bleibt, ne? Ohne dass es dann so, ne? Aber halt, wie gesagt, so dieses plötzliche Absetzen ist in keinem, auch in diesem Fall nicht der nicht gut, weil dann ganz häufig die Kinder wieder harten Stuhlgang und dann fängt alles wieder von vorne an.
Dann würde ich sagen, Thema Verstopfung glorreich abgeschlossen in dem Fall. Ja. Gehen wir ein bisschen in die Fragen über, die wir hier rausgesucht haben. Mhm. Hier ging es vermehrt um das Thema Herpes, was uns zugeschickt worden ist. Was kannst du da aus deiner Brille heraus sagen?
Also auch Riesenthema dieses Herpes. Also unter Kinderärzten ist ja Herpes bei, ne, in verschiedenen Altersklassen unser täglich Brot, muss man sagen. Mhm. Aber so, dass das auch in das Bewusstsein von Eltern gekommen ist, glaube ich, ist erst durch die Medien, ne, durch Instagram oder durch einfach so, dass man sich viel informiert, weil für jeden Kinderarzt ist der Herpes bei einem Neugeborenen, also in den ersten Wochen, eine riesen Angst, die man hat als Kinderarzt, weil das ist in ganz vielen Fällen tödlich. Also aber bevor wir davor weggreifen, müssen wir erstmal einteilen. Mhm. Herpes ist ein Virus. Herpes, es gibt verschiedene Viren, aber es gibt den Virus, um den es geht. Es gibt den Typ 1 und Typ 2. Der eine ist an der Lippe, der andere ist im Genitalbereich, aber wenn wir jetzt über den Herpes, geht es meistens um den Lippenherpes. Ne? Mhm. Und Lippenherpes, ungefähr als Erwachsener, 90% der Menschen sind durchseucht, hatten schon mal Kontakt mit diesem Herpesvirus. Und wenn ich jetzt irgendwie mich ekel oder es gibt verschiedene Mechanismen, Sonne oder sonst irgendwas, dann kann ich wieder dieses typische Bläschen an der Lippe bekommen, ne? Oder wenn ich gerade Stress habe oder sowas. Und dieses Bläschen an der Lippe ist aber nur eine Reaktivierung. Das heißt, wenn ich irgendwann in meinem Leben mit diesem Virus in Kontakt getreten bin, dann nehme ich das auf. Es bleibt dann aber in meinem Körper. Und immer dann, wenn ich gestresst bin oder meinen Trigger habe, dann kommt das wieder raus und kommt dann an dieser Lippe dann dieses Bläschen. So ist der Mechanismus. Und jetzt kommt es drauf an, wie alt man ist, wenn man damit in Kontakt tritt. Bin ich zum Beispiel klein, also in den ersten 12 Wochen, ne, meines Lebens, also in den ersten 3 Monaten, wenn ich da Kontakt habe mit einem Herpes, also wenn jetzt mich jemand küsst, der einen aktiven Herpes an der Lippe hat, und aktiv bedeutet, also, oder wie ist es ansteckend, der Bläscheninhalt, der ist ansteckend, das, was da drin ist. Wenn ich also Kontakt habe, ein Kind geküsst habe, was unter 3 Monaten alt ist, dann besteht immer die Gefahr, dass dieses Kind eine Herpesinfektion auch bekommt. Aber dieses Kind würde wahrscheinlich nicht nur was Leichtes bekommen, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es eine systemische Form bekommt, das heißt mit Fieber, mit einer Hirn- und das ist das Schlimme, mit einer Hirnentzündung oder mit einer Hirnhautentzündung, aber vor allem die Hirnentzündung durch diesen Herpes kann dann machen, dass zu ungefähr 20% der Kinder sterben, also jedes fünfte Neugeborene stirbt mit einer Herpesinfektion, wenn es nicht schnell genug behandelt wird. Es gibt zum Glück Medikamente, aber sehr, sehr viele können daran versterben und deswegen ist es so wichtig, wenn ich sehe, dass mein Neugeborenes oder in den ersten 3 Monaten direkten Kontakt hatte mit einem aktiven Herpes, muss ich sofort zum Arzt, also in die Klinik oder zum Niedergelassenen, aber eigentlich in die Klinik, weil dann ist jetzt wird sehr speziell ganz kurz angeschnitten, nur es kommt dann drauf an, hatte die Mutter selbst Herpes, hat sie den häufig, hat sie den nicht häufig, weil dann entscheidet sich, behandle ich sofort oder mache erst einen Abstrich und Blutentnahme oder dann. Aber wichtig ist, ersten 3 Monate sofort in die Klinik, sofort zum Arzt, das muss sofort angeguckt werden. Es ist wirklich lebensbedrohlich. Und danach, nach den 3 Monaten, man sagt so ab dem 3., 4. Monat, wird es ein bisschen besser mit dieser systemischen Form. Die kann immer auftreten, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und dann bis zu 1,5, 2 Jahren, wenn die Kinder da sich dann anstecken bis zu dem Alter, dann kriegen sie die Mundfäule. Stomatitis aftosa, das hatten vielleicht deine Kinder auch schon, ne? Das Zahnfleisch schwillt richtig krass an. Also manchmal schwillt das Zahnfleisch so krass an, dass die Zähne fast verschwinden in dem in der Schwellung. Das ist richtig blutig, die haben dann so richtige Bläschen, manchmal auch um die Lippen, in de, also ne, anders als bei der, später machen wir auch Hand, Mund, Fuß, da ist so nicht so stark das Zahnfleisch entzündet, aber dieser Mundfäule, da ist es wirklich, tut richtig krass weh. Ne? Das, da kann man auch nichts gegen machen, außer was man machen kann, ist, dass man dann sagt, okay, man muss was gegen die Schmerzen geben, damit die Kinder trinken, weiter trinken können, aber das geht dann von alleine weg. Das ist die Mundfäule und später kann das, ist es ganz häufig so, da kann auch trotzdem die Mundfäule kommen, aber dann ist es eher so, dass man dann vielleicht mal ein bisschen Halskratzen hat oder man hat so eine kleine Afte oder man merkt gar nichts. Man kann auch Herpesinfektionen dann später haben, ohne dass man tatsächlich irgendwie einen großen Verlauf hatte. Und deswegen ist so wichtig zu wissen, unter 3 Monate dann diese das Kleinkindalter eher die Mundfäule und dann älter.
Jetzt hast du gerade schon Mund-Hand-Fuß-Krankheit genannt, weil das steht auch auf der Liste. Das war auch ein sehr häufiges Thema, was uns zugetragen worden ist. Schieben wir das doch jetzt mal direkt vor und gehen wir da drauf ein, weil du es gerade schon angesprochen hattest. Mund-Hand-Fuß. Ich kenne es von meinen Kindern, alle haben es einmal gehabt. War mal heftig, mal nicht so heftig. Was kannst du uns aus deiner Praxiserfahrung mit auf den Weg geben und wie könnte man vorbeugen vor allem?
Genau, also das ist der Klassiker, ne? Die Hand-Mund-Fuß-Krankheit oder Herpangina ist so eine leicht abgewandelte Form. Das ist die klassische Kindergartenkrankheit, ne? Wenn da einer das hat, das ist halt hoch ansteckend und ne, das geht über Tröpfchen und Schmierinfektionen, die sabbern sich die Spielsachen an, trinken aus einer Flasche oder sonst irgendwas, zack, ist das sofort verteilt und deswegen sieht man immer die Aushänge in den Kindergärten oder in den Krippen. Das ist die Krankheit, wird durch Coxsackie-Viren verursacht und ist jetzt letztendlich erstmal überhaupt nicht lebensgefährlich, aber macht halt diese klassischen Pickelchen, also bei der Hand, Mund, Fuß. Es gibt so die klassische Form, dass die Hand, Mund, Fuß, da haben sie es wirklich nur an den Händen, an den Füßen und im Mund, manchmal so ein bisschen um den Mund rum oder am Gaumen sieht man es dann ganz deutlich. Diese erstmal roten Pickelchen, die werden dann so manchmal so ein bisschen krustig, ne, und können sich ein bisschen entzünden. Letztendlich macht man dagegen gar nichts, sondern man macht eher, die haben dann Fieber häufig, dass man dann was gegen das Fieber gibt, wenn die starke Halsschmerzen haben beim Schlucken, was gegen die Schmerzen und das geht eigentlich dann wieder von alleine weg, dauert meistens so eine Woche. Man ist so lange ansteckend, wie auch diese Bläschen aktiv sind, sodass man da immer sagen muss, sollte alles abgetrocknet sein, so ein bisschen wie bei den Windpocken. Und es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr ansteckend. Es gibt aber auch abgewandelte Formen, da hat man es zum Beispiel nur im Mund, nur am Gaumen, da nennt man es die Herpangina, wird aber auch durch die gleichen Viren verursacht. Und manche haben es auch so ein bisschen gröber, also die haben es dann nicht nur an den Händen, sondern so die ganzen Arme, die ganzen Beine, manche haben richtig den Windelbereich auch voll mit diesen Pickelchen und im Gesicht. Gehört alles zur gleichen Familie und wie gesagt, sehr ansteckend, nicht schlimm, aber es können auch Erwachsene. Ich habe ganz viele Mütter und Väter, die dann sagen, ich habe hier meine ganzen Hände voll, was ist das? Oh, ist das das Gleiche? Und dann so, ja, haben sie auch. Also auch als Erwachsener, wenn man damit irgendwie noch nicht so viel Kontakt hatte, kann man die Hand-Mund-Fuß-Krankheit bekommen.
Und die Vorbeugung wäre ja, die Kinder erstmal nicht mehr in die Kindergarten zu bringen, aber das bringt ja auch nichts, weil die Krankheit muss einfach jedes Kind einmal gehabt haben und dann einen Haken dran. Also es gibt ja so immer so eine Krankheitsliste, wir haben glaube ich auch mal eine geführt, Check hatten wir, gerade wenn die Kinder frisch in die Kita kommen oder bei den ersten Krabbelgruppen am Start sind, dann kriegst du ja jedes Mal immer einen schönen Cocktail so am Wochenende, immer am Freitag meistens bricht es dann aus, mit auf den Weg gegeben. Also es gehört dazu, für alle Eltern, die auf dem Weg Eltern sind zu werden oder die schon Eltern sind und auch aus der Erfahrung sprechen, wenn ihr die Krankheit schon gehabt habt, check an dieser Stelle.
Wobei sonst, bei Hand, Mund, Fuß ist ein bisschen fies, es gibt so verschiedene Unterstämme und so, man kann das dann manchmal nochmal so in einer anderen Form leicht bekommen, aber so ganz check ist es nicht, aber man fast check.
Ja, also bei unserem Mittlersten war es, der konnte kaum laufen. Die Füße taten ihm extrem weh. Also er musste sie tragen, das richtig.
Ja.
Das ist auch doch eins. Ich würde sagen, Haken dran, oder? Ja, für uns jetzt erstmal. Zeckenbiss, ganz klassische Frage. Was mache ich, wenn das Kind beispielsweise noch nicht geimpft ist, wenn es geimpft ist, gegen MSM, mache ich immer falsch, gegen FSME, so ist es
Sehr gut.
Genau, das ist ja die Impfung, die wir dann benötigen für alle. Auch Erwachsenen kann ich auch nur empfehlen, impft euch bitte dagegen. Soll aber wertungsfrei sein für jeden, das, was er für richtig hält. Zeckenbiss, fahre ich damit schnell in die Notaufnahme und sage hier oder zu dir, Vitor, mach die schnell raus. Ich sag's mal so, aus meiner Dreifacherfahrung. Kind, gerade 2 Monate, Zecke am Bein, rausgezogen, Kreis drum, beobachtet, nichts passiert, weitergemacht.
Ja, würde ich auch so unterschreiben, sofort. Es ist so, weil das Handy sehr schnell an der Hand ist und man ganz schnell viel googelt und ganz schnell sieht man ganz gut, irgendwie kann man gefühlt dann gleich sich den Sarg bestellen, ist es wirklich, hat man leider ganz viele Falschinformationen. Also diese Sache mit die, wenn der Kopf drin bleibt, du musst das rechts drehen, dann links drehen, dann musst du irgendwie einen Voodoo-Zauber machen, damit die Zecke dann stirbt und so. Also da gibt's, du musst die aufheben, die muss weggeschickt werden, die muss eingeschickt werden, damit man gucken kann, ob die Zecke krank wird. Ist mir doch scheißegal, ob die Zecke krank war. Ist das Kind krank? Das ist wichtig. Ja. Also es ist wirklich, da gibt's so viele Missinformationen, auch von Fachleuten, wo ich dann denke, Leute, das muss echt nicht sein. Also genau so, wie du sagst, ne? Also die Zecke kann, es gibt 1 Milliarde Zecken, 3 Trilliarden, ich kann die Zahl gar nicht sagen, auf der ganzen Welt. Aber wichtig ist, 2 Sachen können sie übertragen. Einmal die FSME, das ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis. Deswegen ein komisches Wort, sagt man lieber FSME.
Genau.
Oder die Borreliose.
Ja.
Die Borreliose ist auch so ein bisschen der Boomer der Nation, ist irgendwie gefühlt für alles Böse zuständig, aber auf jeden Fall die beiden Sachen. Die eine, die FSME, gegen die, hast du gesagt, können wir impfen. Das ja. ist, da, ab dem ersten Lebensjahr kann man dagegen impfen. Wird empfohlen, wenn man Förster, Bauer ist oder so, oder wenn man im Hochrisikogebiet ist. Da kann man sich anschauen, bin ich dort oder wenn ich dort öfter Urlaub mache. Und das andere ist dann die Borreliose. Die gibt's überall. Die ist unabhängig davon, ob ich jetzt in dem Hochrisikogebiet bin oder nicht. Borreliose sind ist dann eine Krankheit, die über Bakterien übertragen wird und die wird dann mit einem Antibiotikum behandelt. Ne? Und deswegen ist wichtig, wenn man eine Zecke hat, erstmal, dass man die Zecke entfernt und da kann man Zeckenkarten nehmen. Es gibt so spezielle Zeckenzangen und dann ist ja immer die Panik, der Kopf ist drinne geblieben. Also ich glaube, 80% der Leute, wenn man ihn fragt, was ist schlimm, was ist passiert, wenn der Kopf drin bleibt, dann denkt man so, okay, jetzt bin ich tot. Das ist total egal, weil wenn ich überlege, mir reißt jemand den Kopf ab oder andersrum den Körper ab, dann mache ich auch nicht mehr viel mit meinem Körper oder ne, mit dem Kopf, der dann noch da drin steckt. Also tot ist tot. Und letztendlich geht es eher darum, und früher hat man gedacht, wenn der Kopf drin bleibt, dann kommt auf jeden Fall irgendwie die Borreliose oder die FSME. Ne?
Ja.
Und man weiß aber ganz genau, das hängt nicht davon ab, ob der Kopf drin bleibt, weil das ist letztendlich erstmal so ein bisschen wie so ein eingewachsenes Haar, wenn man sich rasiert hat oder so. Ne? Der Körper denkt sich, was ist das, kommt ein Pickel und dann ist es weg.
Ja.
Mehr passiert nicht. Das kann sich natürlich entzünden, weil ein Haar kann sich auch entzünden. Aber mehr passiert wegen der Krankheit nicht. Es ist so, je länger eine Zecke dran bleibt, lebendig, das macht nämlich, ob ich jetzt die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich mich, wenn die Zecke auch krank war jetzt, dann mit dieser Krankheit infiziere. Und deswegen ist es wichtig, immer wenn ich im Wald war, abends Kinder einmal checken. Die gehen gerne da, wo es warm ist, zwischen ne, in der Leiste, unterm Hodensack bei den Jungs, hier zwischen den Achseln. Also überall, wo es so warm ist, dort, aber die können wirklich überall sein, aber da am liebsten. Deswegen immer einmal checken, wenn sie da ist, wie du sagst, einmal entfernen. Wenn was drinne bleibt, nicht schlimm. Also nicht versuchen, jetzt mit irgendeiner sterilen Nadel da eine riesen Wunde draus zu machen. Bevor ich dann
warm machen, ne, wie früher.
Du lachst. Alles schon erlebt. Deswegen dann lieber drinne lassen und wie gesagt, wie du sagst, markieren auch die Stelle, wo die war, damit man so ein bisschen noch weiß, wo es war. Und dann ist wichtig, wenn in den nächsten 14 Tagen Fieber ist oder irgendwie stark Unwohlsein, grippaler Infekt, sollte man es einmal dem Kinderarzt vorstellen, das Kind. Oder wenn sich ein Ring bildet an der Stelle.
Genau.
Und ein Ring, damit meine ich jetzt nicht, dass es so ein Ameisenring ist, sondern es ist wirklich, wird so richtig Handteller groß. Also es ist riesig, der Ring, der sich bildet. Und 24 Stunden ist er größer und größer. Das nennt man die Wanderröte bei Borrelien. Das muss dann auch antibiotisch behandelt werden, 14 Tage und dann ist das auch weg. Aber wie gesagt, deswegen Zecke entfernen, markieren, den ersten 14 Tagen beobachten, wenn da irgendwie was komisch ist. Und ansonsten kann die Zecke weggeschmissen werden und beerdigt werden. Sie muss nicht irgendwo in ein Labor geschickt werden, ja. Weil das interessiert keinen Menschen. Das machen irgendwelche, kann man überall machen. Man kann viel Geld dafür ausgeben, habe ich gegoogelt, dass man die Zecke analysiert, aber es interessiert uns Ärzte null.
Ja, das heißt, die Zecke hat in der Fangjagd eine gute Lobby. Glaube ich.
Ja, hat sie eindeutig. Und also wichtig ist aber, wie gesagt, wenn man den Verdacht hat, kann man auch später auch mal eine Blutentnahme machen und so, ja. Dass man dann schaut, ne? Aber wie gesagt, manche sagen auch, oh, ich bin jetzt gestochen worden, schnell noch impfen. Impfen macht vorher Sinn, danach eher so wenig. Kann man machen in ja. manchen Fällen, aber eigentlich nicht. Und wie gesagt, da eher ein bisschen entspannter sein mit diesen Zecken.
Also halten wir fest, in dem Fall zählt die Zeit. Je länger eine Zecke drin lässt, desto schwieriger wird es am Ende. Oder die Wahrscheinlichkeit ja. ist dann eben höher. Immer schön durchsuchen, wenn ihr im Wald gewesen seid.
Genau.
Und immer
gucken. Ich gebe immer gerade den Tipp, also wenn ich Zecken entferne, ne, entweder mit der Zeckenkarte oder mit einer Zange, man kann auch mit einer normalen Pinzette, geht auch, ne, ganz unten angreifen, dann leicht anheben. Also wirklich nur so leicht anheben, dass die Haut so ein leichtes Zelt bildet und dann warten. Gar nicht weiterziehen, sondern einfach warten. Die Zecke, die findet das doof, wenn die dauernd so Kraft macht und macht eigentlich ganz häufig, wenn sie nicht schon tot ist, dann das ihr Beißwerkzeug automatisch auf und dann plupp, geht sie einfach ab.
Wieder was gelernt heute. Pseudokrupp steht noch auf unserer Liste, kam auch sehr oft bei uns als Anfrage an. Was kannst du uns denn dazu ja. sagen?
Also in der Medizin gibt's viele Sachen, die so Blickdiagnosen sind. Das heißt, man guckt einmal drauf und der erfahrene Arzt weiß sofort, was es ist. Mhm. Und der Pseudogrupp, da würde ich mir zutrauen, sagen, es ist eine Hördiagnose. Wenn ich höre, das könnte man sogar, man darf es nicht, aber man könnte es sogar durchs Telefon diagnostizieren. Also wenn ich ein Kind höre, das einen Pseudogrupp hat, höre ich das sofort, weil es was ganz Typisches ist. Und Eltern, die das schon häufiger erlebt haben, wissen das auch sofort. Mhm. Und wissen, ach, der hat wieder sowas, ne? Weil es ist ein charakteristischer Husten. Ne? Das ist meistens fast immer in der Nacht. Ne? Kind häufig gesund, manchmal so ein leichter Infekt, aber häufig auch gesund ins Bett. Und dann plötzlich in den Morgenstunden, so ab 0 Uhr bis 3 Uhr ist so das Häufigste, wacht das Kind auf und man glaubt, da drinnen, drüben im Kinderzimmer, er hat jetzt eine Seerobbe, macht eine Party. Ne? Entweder eine Seerobbe oder ein bellender Hund. So hört sich das wirklich an. Ne? Die bellen richtig, ein ganz trockener Seehund bellen hartiger Hund, husten und das erschrickt und dann geht man hin und das Kind macht dann auch ein Einatemgeräusch, was sich anhört, als würde es eine Atemnot haben. Ne? Es macht dann also immer beim Einatmen hat man das Gefühl, Gott, das Kind kriegt keine Luft, hat diesen plötzlichen starken Husten und das ist der Pseudokrupp. Ganz klassisch, in der Nacht wird eigentlich viral ist das bedingt, das ist eine leichte also ein viraler Infekt. Wenn es in einer Nacht kommt, kann ich dir gleich versprechen, ist die Wahrscheinlichkeit 30%, dass es in der nächsten kommenden Nacht wieder ist. Mhm. Also ein Drittel hat es dann nochmal. Und immer wenn das Wetter so wechselt, ne, wenn es so warm auf kalt oder irgendwie im Winter und dann wird es sich so feucht, dann weiß man, okay, ist Pseudokrupp-Wetter. Dann kommen die Leute auch in die Notaufnahme, einer nach dem anderen. Und ganz klassisch, Kind wird eingepackt, oh Gott, ich kenn's nicht, Kind wird eingepackt in den Wagen, fährt man nachts um 2, fährt der Papa ins Krankenhaus, Fenster schön offen, ne? Im Winter ist auch schön kalt, Fenster offen, weil das Kind kriegt ja ein bisschen schlecht Luft, kommt im Krankenhaus an, alles weg. Warum? Die Therapie war nämlich schon die kalte Luft. Mhm. Das ist nämlich das, was man auch macht. Ne? Klassischerweise, die Eltern sind dann ganz beschämt und sagen, zu Hause hat er fast keine Luft bekommen und jetzt hier ist weg. Und dann sagen wir, ja, das ist so, weil wenn da was stattfindet zum Pseudokrupp, dann müssen wir als allererstes gucken, natürlich, dass das Kind erstmal ne, genug Luft bekommt und so, aber in den meisten Fällen ist das nicht das Problem, sondern es ist ja dieser starke Hustenreiz. Und dann ist das Erste, dass man sagt, raus aus dem Fenster nicht, aber raus auf den Balkon, raus auf die Terrasse, ne, wenn du das nicht hast, dein Fenster weit aufreißen und dann wirklich halbe, dreiviertel Stunde vor das geöffnete Fenster oder raus auf den Balkon dick einpacken und dann muss kalte Luft eingeatmet werden. Der Kühlschrank geht auch, danach sind aber meistens die Sachen kann man dann wegwerfen, die drin sind, deswegen ist so ein Fenster meistens besser. Die kalte Luft macht dann einfach, dass die Schleimhaut, die da so geschwollen ist im Rachen, dass die einfach abschwillt und dieser Reiz wird deutlich besser. Auch dieses Atemgeräusch wird deutlich besser. Und wenn das nicht besser wird nach einer halben Stunde oder die Atemnot sehr stark ist, dann muss man den Notarzt rufen, das kennen die, aber dann fährt man am besten wirklich mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme, nicht mit dem Auto, nicht, dass es im Auto schlimmer wird. Und dann muss man mit einem bestimmten Medikament inhalieren, Adrenalin, das gibt es nur in der Klinik. Und dann ist das eigentlich sofort weg. Wenn man das schon mal hatte, dann bekommt man eigentlich auch immer ein Notfallzäpfchen. Ich sage Notfallzäpfchen und mache dabei das Anführungszeichen, weil das hat man nicht gleich am Anfang, ne? Das hat man erst beim zweiten Mal, ne? Das bekommt man dann. Das ist ein Cortisonzäpfchen. Bei Cortison schreien alle Hilfe, Hilfe. Aber im Notfall ist das gar kein Problem. Das führt eher dazu, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel beim zweiten Mal das jetzt habe, dann gebe ich das wenn ich merke, boah, der hustet los, Zäpfchen rein, Kind einpacken, halbe Stunde vor das Fenster oder auf den Balkon und dann, bis das Zäpfchen wirkt, ne, das, weil viele denken, oh, das Zäpfchen wirkt sofort, naja, das muss erstmal aufgenommen werden und sowas, aber das Zäpfchen hat einen anderen Hintergrund, nämlich, das verhindert den Rebound, das bedeutet, ich bin vorn draußen auf dem Balkon, alles ist super, er beruhigt sich, das Kind schläft wieder langsam ein, ich gehe zurück ins Bett, im Bett ist es wieder, auch wenn man sollte auf jeden Fall mit geöffneten Fenster schlafen, aber im Zimmer ist es natürlich unter Decke wieder warm,
genau,
und dann kommt das wieder zu schwellen und dann geht's wieder los und damit das nicht passiert, dann wirkt schon wieder ein bisschen das Cortisonzäpfchen, das ist leicht abschwellen und dann hat man eigentlich die Nacht gut überstanden, ne? Und wenn es dann immer noch nicht besser ist, dann muss man auch da in dem Fall in die Klinik.
Da habe ich eine Frage, Vitor. Gibt es denn gewisse Merkmale bei Kindern, die eher pseudokrupp anfälliger sind als andere oder kann es da wirklich jedes Kind erwischen?
Nee, es kann jedes Kind erwischen. Okay. Das hat nichts mit Bronchitis, es hat nichts mit dem Asthma zu tun oder sowas. Das kann wirklich jeden erwischen. Auch Kinder, die so gar nichts haben, auch nicht mit Allergien. Also wirklich, das ist wie so eine Erkältung. Hm. Das kann jeden erwischen. Und man weiß, dass es Kinder gibt, die so ein bisschen dazu neigen. Ne? Dann sagt die Mutter, ja, mein Gott, der hatte schon 10 Mal in seinem Leben, ne, kennen wir und sowas. Also es gibt Kinder, die dann so ein bisschen eher dazu neigen, wenn der Wetterumschwung ist, dass sie dann das haben. Die haben dann aber meistens auch diese Zäpfchen zu Hause, diese Cortisonzäpfchen. Aber es kann auch sein, dass es mal einmal passiert und dann auch nie wieder. Ne? Mhm. Also deswegen. Und es heißt halt Pseudokrupp, weil viele sagen, warum heißt es Pseudokrupp? Das kommt halt daher, der Krupp ist eigentlich ja ein das ist ein was sehr Schlimmes, das ist eine schlimme Erkrankung, der Krupp, da geht der Kehlkopf, schwillt dann zu und aber durch Impfen ist das eigentlich verschwunden und das ähnelt so ein bisschen daran, ne? Mhm. Dieses Husten und sowas und deswegen sagt man Pseudokrupp, hat aber mit dem Krupp, weil wenn man nur Krupp eingibt, dann steht da tödlich und was
weiß ich. Ja, das ist also vielleicht der Grund, warum die Leute losfahren.
Bitte immer Pseudokrupp eingeben, es hört sich nur an wie der echte Krupp, ist aber was ganz
Das ist ein Fake. Cool. Also da hast du mich jetzt gerade auch aufgeschlaut. Meine Kids hatten es noch nie, aber jetzt weiß ich, was zu tun ist. Zumindest für die Anfänge, dass wir erstmal beruhigter, wenn sowas kommt.
Genau, ne, das ist das Wichtige. Ne? Ruhe genau. Bewahren. Das steht immer, als erstes steht mal ganz oben bei den Leitlinien, steht immer Ruhe bewahren. Weil durch die Aufregung, wenn das Kind sich aufregt, fängt das an, so krass zu husten. Das beruhigt sich nicht mehr. Deswegen muss man da wirklich ganz ruhig auf das Kind eingehen. Und es ist auch so, dass wenn die Kinder in der Klinik sind und die regen sich, ne, das sind ja meistens kleine Kinder, und die regen sich so schlimm auf beim Inhalieren, wenn sie da Adrenalin inhalieren, dann muss man das abbrechen. Dann ist es besser, das Kind lieber 2 Stunden lang draußen auf dem Balkon sitzen zu lassen und zu überwachen, als dass es sich da so verschlechtert, weil es jetzt sich so dagegen wehrt mit dem Inhalieren. Ne? Da muss man wirklich abwägen.
Weißes Rauschen, das war auch eine sehr, sehr ofte weißes Rauschen. Vitor, kam auch oft. Ja. Ich werfe immer nur die Oberbegriffe rein, weil dazu kamen mehrere Fragen. Aber wenn du es einmal ausführlich erklärst, so wie die anderen Parts auch, dann glaube ich, haben wir hier auch wieder mehr Gewissheit.
Genau, weißes Rauschen ist, wenn man, das kann man bei YouTube mal eingeben, dann hört man das, gibt so 3-Stunden-Videos, die dann einfach nur so, das kennt man, also das ist einfach nur ein Rauschen. Ne? Früher hätte ich gesagt, also die jetzt älter sind, deutlich älter, oder ich kann mich auch noch dran erinnern, irgendwann früher gab es ja nachts kein Fernsehen mehr, dann gab es so ein Rauschen, ne, im Fernsehen und dieses Rauschen, das ist das, ne? Das ist so ein einfach ein die ganze Zeit. Und man weiß, dass dieses Geräusch sehr ähnlich, auch wenn man jetzt keinen Herzschlag hört, sondern nur dieses Rauschen, das führt zum Beruhigen. Und gerade bei Säuglingen oder Neugeborenen ähnelt das sehr dem Bauchgeräuschen, den Strömungsgeräuschen der Hauptschlagader der Mutter. Mhm. Und das führt dann bei einigen Kindern dazu, dass sie einfach wirklich sich entspannen. Ne? Die haben dann dieses Rauschen im Hintergrund und können dann einschlafen. Und das kann tatsächlich einigen Kindern, einigen Säuglingen helfen, auch einigen Eltern, wenn die Kinder dann schlafen. Es gibt sogar so Teddybären, wo das dann so drinne schon eingebaut ist, die man dann immer mal wieder anmachen kann. Also weißes Rauschen kann man machen. Die Frage, die aber am häufigsten dazu gestellt worden ist, ist nämlich: Schadet das meinem Kind, wenn das Kind jetzt irgendwie das länger hört? Oder wenn das Kind mein Kind ist jetzt eins oder eineinhalb und kann nur mit dem weißen Rauschen einschlafen, dann sage ich immer, ist total egal. Also es gibt genug Erwachsene, die nur einschlafen, während sie ihre drei Fragezeichen Hörspiele hören oder während sie andere Sachen sich anhören. Meeresrauschen machen ja ganz viele Leute auch an, irgendwie im Hintergrund heutzutage mit den ganzen Handys und so kann man das ja einfach laufen lassen. Also Schaden tut's nicht. Und wenn mein Kind damit entspannter ist, ist total super.
Und während du das gesagt hast, habe ich mal bei YouTube geguckt, weil ich kann mich erinnern, dass wir immer Föhngeräusche eingegeben haben
bei unserem Jüngsten. Gleiche.
Und dann haben wir das Handy einfach dahingelegt, Babyphone angemacht und dann, als der Föhn anfing, war das Kind auch beruhigt und ist super eingeschlafen. Hier gibt es Föhngeräusch, 4 Stunden und 44 Minuten.
Steht bewusst.
Ohne Werbung, ne, damit da nicht durch Zufall noch eine Werbung reinfliegt, wenn das Kind schlafen soll. Einem Jahr hochgeladen, 1,8 Millionen Aufrufe. Dann geht's weiter, Haartrockner Magic Lully Babies, 3,6 Millionen Aufrufe. Ja. Also das ist der Wahnsinn. Was
da ist
51 Millionen Aufrufe hier, das andere Föhngeräusch für Kinder. Und das Witzige ist, hier wird mir schon die erste Werbung gezeigt, dass es dafür auch eine Föhn-App gibt, damit Babys einschlafen können. Also insofern fühlt euch da frei. Nutzt die Open Source Quelle.
So ist es, ne? Also, das ist einfach YouTube. Das ist das Gleiche, ne? Der Föhn früher, die Waschmaschine oder Dunstabzugshaube, ne? Das sind alles ja die, das ist alles das Gleiche, ne? Also, alles dieses Rauschen, dieses Hintergrundrauschen. Für manche Kinder ist es, wenn die in der Stadt wohnen, auch einfach die Stadtgeräusche, ne? Dass wenn man mit denen spazieren geht, dass sie einfach dieses nicht so eindeutige Geräuschkulisse im Hintergrund, ne? Das ist das, was die Kinder einfach so ein bisschen beruhigt und deswegen, da gibt es wie gesagt auch Apps oder man kann halt einfach, ne, die Föhn oder je nachdem, das ändert ja nur die Frequenz ein bisschen, aber alles kein Problem und kann sehr gut helfen.
Drei Sachen haben wir noch auf der Liste. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen kürzer fassen, weil wir schon echt weit fortgeschritten sind. Nicht, dass es zu lang wird. Sonst müssen wir, also wenn es natürlich relevant ist, richtig schön ausschmücken, weil dann können wir auch die Themen mit rübernehmen. Das ist auch kein Problem. Fremdeln ist hier noch ein Thema, vor allen Dingen, wenn das Kind gezwungen wird, dem Großvater ein Küsschen oder der Großmutter, ich fange nochmal an. Fremdeln ist hier auch noch ein Thema gewesen, was uns sehr, sehr viele geschickt haben. Da geht es darum, wenn die Großeltern unbedingt ein Küsschen haben wollen, obwohl der fremdelt und sich verstecken möchte, der kleine Stöpsel. Was sind da die häufigsten Fragen bei dir in der Praxis? Bei Kids.
Also das kann ich wirklich schnell beantworten. Wenn das Kind das nicht möchte, dann möchte es das nicht. Punkt. Ne? Es ist nicht irgendwie unhöflich, es ist nicht irgendwie, es muss nicht zu nicht was gezwungen werden. Wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt, ich komme irgendwo hin und dann sagt meine Frau so, guck mal, kannst du dem mal bitte ein Küsschen geben? Dann würde ich auch sagen, siehst du? Was willst du? Was soll das? Auch wenn wir als Südländer ja wir häufig zur Begrüßung ja küssen, aber das ist so abstrus, ne? Wenn man einfach mal die Perspektivenwechsel macht und jemand dir sagen würde, du kommst mit deiner Familie irgendwo rein und sagst, so, kannst du dem jetzt bitte einen Kuss geben? Und da kommt die Oma, die irgendwie noch so mega nach Parfüm stinkt oder sonst irgendwas. Also, oder muss noch nicht mehr stinken. Wenn das Kind das nicht möchte, dann möchte es das nicht. Punkt. Ne? Und wenn das Kind selbst weil sie sagen, ja, das ist doch die Oma, die siehst du doch immer und so. Ja, aber wenn das Kind sich jetzt hinter meinem Bein verstecken will, dann bin ich jetzt das Bein, hinter dem sich das Kind verstecken will. Und mehr nicht. Ne? Und dann kann das Kind immer noch entscheiden, dann später, ob es auftaut und dann was macht, also dann doch vielleicht ein Küsschen geben will oder so. Aber da wirklich, egal wo ich herkomme, herkomme oder nicht herkomme, weil das ist wirklich auch manchmal kulturell abhängig, dass man da ganz klar sagt, sie möchte das nicht, sie muss erstmal ankommen und wenn sie das möchte oder er, dann kann man das machen, aber nicht irgendwie dieses, das ist übergriffig. Das ist übergriffig und sollte auf keinen Fall gemacht werden. Was lernt denn das Kind dann immer? Ne? Ja. Ja, obwohl ich was nicht möchte, wird das mit mir gemacht. Ich muss dann jemanden küssen, von dem ich das nicht möchte. Das ist eine absolute Katastrophe. Nein.
Ja, ich erinnere mich auch an so Momente, wo dann die Großeltern unbedingt das Kind auch haben wollten, obwohl es fremde und sagt, ja komm, gib mal her, wir haben uns ja so lange nicht mehr gesehen und reißen dir das Kind aus der Hand. Kind schreit, kriegst du wieder. Ja, macht im Grunde genommen keinen Sinn.
Genau, macht keinen Sinn und es ist halt einfach, natürlich, also ich verstehe Eltern, also wirklich, das hört sich mal an, so als Außenstehende, der ist super, ne? Ich verstehe Eltern, wenn man den, man möchte ja seinen Eltern oder den Schwiegereltern vielleicht ja nicht irgendwie
den Zugang verwehren.
Den Zugang verwehren, man möchte nicht auf den Schlips treten und dann möchte man jetzt nicht sagen, naja, die möchte jetzt aber nicht, ne? Und dann vielleicht kommt man ja nur einmal im Monat und so dorthin und so, aber dann muss man einfach Rückgrat haben und dann muss man einfach dann auch sagen, nee, jetzt gerade nicht. Vielleicht gleich, aber jetzt nicht, ne? Weil es ist schnell gemacht, aber es ist auch schnell viel kaputt gemacht,
genau, muss man einfach sagen. Genau, das ist der Punkt. Ne? Das ist wieder dann am Ende ist wieder Werkseinstellung, ne? Muss wieder neu ansetzen.
So ist das, ne? Und dann, was denkt dieses Kind dann immer? Egal, wo ich mit meiner Mutter dann hingehe, die hält mich dann immer Fremden hin, obwohl ich das nicht möchte, ne? Also das braucht, die Assoziation brauchen wir auch nicht.
Brauchen wir nicht, richtig. Dann habe ich hier noch eine Frage, die auch öfters kam zu der Kategorie Reibeisenhaut.
Ja, das ist, also, ich muss ehrlich sagen,
habe ich noch nie gehört, das vorher.
Ja, das ist das Lustige, also für mich war das nie so ein Riesenthema, aber durch soziale Medien habe ich plötzlich gemerkt, so, mein Gott, wie viele Leute dieses, also bei mir war das in der Praxis, ist das so eine Nebendiagnose, ne? Wenn ich in der Vorsorge bin, dann reibe ich so einmal, also die gibt es in verschiedenen Arten und so, aber jeder Zuhörer kann mal sich über die Oberarme streichen oder über die Oberschenkel und wenn man dann so ein bisschen wie so kleine Pickelchen spürt, ganz viele kleine Pickelchen, ne? Die man auch manchmal so ein bisschen wegkratzt und dann kommen sie halt irgendwann wieder und oder bei manchen Leuten, die so ein bisschen heller sind, sieht man auch so ganz viele kleine rote Pünktchen oder sowas. Manche drücken die auch gerne aus, was man nicht machen sollte, Gerrit, wie du jetzt. Ja. Das ist die klassische Reibeisenhaut, ne? Keratosis pilaris nennt man das und das ist keine Krankheit.
Pilates ist ja auch was Krankheit. Gutes eigentlich.
Ne, nicht Pilates, Pilaris. Pilaris. Vom Pilus, ja genau, Pilus, das Haar. Das ist eine, in Anführungsstrichen, eine Verhornungsstörung der Haut an der Stelle, also überall, wo ein Härchen ist, da bildet sich wie so eine kleine Hornkuppe und das ist dieses Pickelchen, was man spürt. Und das kann man ja auch wegkratzen, das merkt man und dann ist es weg. Kommt aber wieder. Häufig vererbt, also häufig hat es die Mama oder der Papa, die sagt, oh ja, der Papa hat es auch an den Oberarmen und dann hat es das Kind auch. Und das gibt es halt in verschiedenen Stärken. Es gibt Leute, die haben das nur an den Oberarmen, manche haben es Oberarme und Oberschenkel. Es gibt auch Kinder, die haben das so im Wangenbereich, ne? Die haben das dann so zwischen Ohr und wie so am Unterkiefer können das haben. Und die Therapie ist letztendlich normal cremen, also eher gucken, wenn die Haut trocken ist, dass man es einfach feucht hält. Als Erwachsener gibt es so verschiedene, also so chemische Peelings, die man jetzt nicht bei Kindern anwenden darf, aber dann wird es so ein bisschen smoother. Bei manchen hilft auch so ein bisschen Urea, also ne, Harnstoffcremes, die sowieso die Haut ja sehr, die Feuchtigkeit drin halten. Bei Kindern sollte man das eher nicht anwenden, weil es manchmal brennen kann. Aber letztendlich ist es eine kosmetische Sache, ne? Man kann das nicht verändern. Es ist ganz selten, kann sich das mal entzünden und so. Dann muss der Arzt sowieso drauf gucken. Aber für zu Hause muss man sagen, Keratosis oder Reibeisenhaut, erstmal nichts Schlimmes. Kommt und geht, wird mal besser, wird mal schlechter. Und wenn man merkt, irgendwie es kommt eine neue Komponente dazu, trocken oder so oder doch entzündet, dann muss man da in die Richtung gucken, ne? Bei trocken eher noch mehr Creme, bisschen reichhaltiger, bisschen fettiger oder so. Aber letztendlich ist die Reibeisenhaut, Keratosis pilaris, nichts Schlimmes.
Sehr ausführlich, also nur kosmetisch, so halte ich das mal fest. Also hat keinerlei irgendwelche Implikationen auf Entwicklung des Kindes.
Ja.
Dann habe ich noch einen Begriff hier, da müsstest du mich vielleicht an die Hand nehmen. Oxyuren, oder wie nenne ich das? Wie heißt das?
Ja, gut, genau. Sind die Oxyuren, ne? Oxyuren oder auch Würmer, Mannwürmer, das sind die klassischen Würmer, die im Stuhlgang sind.
Oh, ja.
Ne? Das ist immer der Horror. Da kriegt man den Anruf, oh mein Gott, ich hab irgendwie, mein Kind hat Würmer, ich habe irgendwie gesehen, dass es im Stuhlgang Würmer hat. Ist auch eine typische Kindergartenkrankheit oder so Kleinkindkrankheit. Sind so kleine, ich sag immer, es sieht ein bisschen aus, als hätte man Reiskörner über den Stuhlgang geworfen. So kleine weiße sind das, die manchmal so ein bisschen fadenartig sind. Und
die bewegen sich auch dann.
Wenn man einfach mal länger drauf guckt, dann sieht man, dass sie sich ein bisschen bewegen. Und das klassische Symptom ist aber eigentlich der nächtliche Juckreiz am Po. Ne? Die Kinder, die kratzen sich dann nachts, manchmal werden die auch wach und weinen, weil die sich so doll den Po kratzen müssen. Das liegt daran, dass ganz viel, dass die weiblichen Oxyuren, diese Würmer, die kommen abends, kommen die an in die Nähe des Popolochs, legen dort die Eier und dieses Hin- und Zurückkrabbeln, das führt dann halt, und auch lokal dann die Eier, die dann liegen, können zu diesem Juckreiz führen. Kinder kratzen dann, haben die Eier unter den Händen, unter den Fingernägeln, nehmen die Hände in den Mund und so schlüpfen die dann wieder. Ne? Das ist so der Kreislauf. Und Okay. Wenn man das sehen sollte, dass sie diese Symptome haben, diesen starken Juckreiz am Po, dann kann man was machen. Und das ist nämlich das, was die Eltern sagen, ja, ich habe eine Stuhlprobe mitgebracht, bringt nichts. Diese Würmer kann man nicht im Stuhl nachweisen. Man macht einen Abklatsch. Abklatsch bedeutet, morgens, wenn die Kinder aufwachen, bevor die Kinder dann so das erste Mal Kaka gemacht haben, nimmt man ein durchsichtiges Tesafilm, macht das ans Popoloch und muss das einmal abziehen. Mhm. Und vorher sollte man beim Kinderarzt so einen Glasträger geholt haben, was man unter ein Mikroskop legt. Und da klebt man dann einfach das Tesa drauf und dann bringt man das beim Kinderarzt vorbei und der kann das einschicken oder drunter gucken, weil da sieht man die Eier.
Okay.
Man muss die Eier am Abklatsch nachweisen. Und das ist eigentlich die Nachweismethode, keine Stuhlprobe oder so, weil dort sieht man das nicht, das ist zu flüchtig, die Eier, aber in dem Abklatsch sieht man das ganz gut, dann wird man behandelt, nimmt was und dann ist es eigentlich auch schon wieder weg.
Okay, jetzt stelle ich mir gerade vor, junge Mutter, junger Vater, erstes Kind, guckt rein, sieht's, panisch, schlimm ja, fürs Kind, ja oder nein?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Das Kind hat das wahrscheinlich auch schon vorher und ich habe es nur nicht gesehen.
Ja.
Das ist kein Grund, nachts um 3 jetzt irgendwie in die Notaufnahme zu rennen. Auch wenn es Samstag ist, muss ich nicht am nächsten Tag sofort zum Arzt.
Ja.
Es reicht, wenn ich am Montag ganz normal zu meinem Kinderarzt gehe. Manche Kinderärzte, wenn man es sieht, also wenn die Eltern sagen, ich hab's gesehen, dann braucht man auch keinen Beweis. Dann, wenn die Eltern das gesehen haben, dann haben die es gesehen und dann kriegt das Kind, es gibt so eine Trinklösung oder bei anderen ist so eine Kautablette und dann ist es weg. Manche sagen, oh, müssen wir jetzt die ganze Familie behandeln? Die Empfehlung heißt eigentlich nein, aber wenn es immer wieder stattfindet, ja, ne, immer wieder, oder die Kinder so Ping-Pong, dann sollte man sich vielleicht doch alle mal behandeln und wichtig ist halt auch Fingernägel kürzen, ne, damit, wenn die sich dann doch kratzen, dass die diese Selbstinfektion, dass sie das dann in den Mund nehmen und so, dass das nicht stattfindet. Ja.
Perfekt, dann wissen wir auch wieder, nicht panisch werden, Ruhe bewahren,
genau,
durchatmen,
ganz entspannt zum Kinderarzt
gehen und ganz entspannt bei Vitor auflaufen, dann ist Vitor auch entspannt, wenn zwei entspannte Pole aufeinandertreffen, kann man mit Vitor sehr viel Spaß haben, wie ich euch mal so unter der Hand berichten darf. Vitor, was haben wir als nächstes eigentlich auf der Liste? Die nächste Folge, du hast da den Regieplan, schau einmal drauf, was ist die Folge Nummer 5?
Die nächste Folge, da möchte ich mit dir über das Familienbett sprechen, weil das auch ein Riesenthema immer ist, weil jeder schläft irgendwie anders und jede Familie ist da sehr individuell. Es gibt aber auch medizinische Sachen, deswegen freue ich mich mal zu hören, wie ihr so zu Hause pennt. Mhm. Und dann erzähle ich mal, wie wir zu Hause pennen und was auch medizinisch empfohlen wird. Ne? Was sind die neuesten Leitlinien? Es geht ja auch um den plötzlichen Kindstod. Und da gibt es die Empfehlung, wie machen es andere Länder, dass wir das vielleicht mal ein bisschen beleuchten.
Super, da schlauen wir die Leute doch gerne auf. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß ungefähr, wie du zu Hause mit deinen Kids schläfst, aber das verraten wir dann beim nächsten Mal. In dem Sinne, Vitor, dann würde ich sagen, beende doch mal den Podcast mit einem exzellenten Abschiedswort.
Einen exzellenten, ja. Erstmal vielen Dank, dass alle so viele Leute auf Instagram mitgemacht haben und uns die Fragen zugeschickt haben.
Ja.
Also ohne die wäre das hier alles gar nicht gegangen. Und deswegen vielen Dank. Und ich hoffe, wir konnten alle ein bisschen, wie du sagst, ich liebe diesen Ausdruck, aufschlauen. Das ist ein sehr cooles Wort. Und konnte mal ein bisschen was mitnehmen. Ich glaube schon, dass da einiges mitnehmen konnte. Und bedanke mich. Und wir sehen uns und hören uns das nächste Mal aus meinem Familienbett. Oder vielleicht doch kein Familienbett.
Ja.
nächste Woche, genau.
Ja, easy. Okay, dann würde ich sagen, tschüss, bis dahin, au revoir, goodbye.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber, bis gleich.